Center aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur vierten Versammlung der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir begrüßen auch hier die anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Clay Christiansen und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Brent H. Nielsen von den 70ern.
Oh, my soul, praise you, Lord, he is mine. Our Father in heaven, we come before thee in prayer this morning, gathered throughout the world at the beginning of this general
Generalkonferenz, und wir lieben dich.
We acknowledge thy hand and the many blessings that thou hast given to us. We are grateful for thy Son, Jesus Christ, and for his infinite atonement. We express our gratitude for the restoration of the gospel,
and for living
apostles and
prophets who guide us in these days.
We are especially grateful for this wonderful Mormon Tabernacle Choir,
and for these talents. Für diese wunderbaren Talente,
please bless those who will teach us and those who will perform,
uns unterweisen werden, die heute etwas darbieten werden, dass sie geführt und geleitet werden durch deinen Geist.
Bless those of us who have come to learn,
bitte segne diejenigen von uns, die heute gekommen sind, um etwas zu lernen, dass wir Augen haben, die sehen, und Ohren, die hören, und dass wir wissen können, wie wir handeln sollen, um deine Kirche zu führen und unser Leben zu führen. Und diese Dinge bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing.
Teach me jetzt, to walk in the light. Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht. Nach dem Lied spricht Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns. Im Anschluss daran hören wir von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Danach haben wir das Vergnügen, von Elder Ronald A. Rasband von der Präsidentschaft der 70er zu hören.
Thank you, Tabernacle Choir.
Vielen Dank an den Tabernakelchor. Was für ein wunderbarer Chor er ist und welche Inspiration er für uns bedeutet. Meine lieben Brüder und Schwestern, vor kurzem erhielt ich einen Brief von einer besorgten Mutter, die mich bat, bei der Konferenz über ein bestimmtes Thema zu sprechen, das besonders für ihre beiden Kinder nützlich wäre. Zwischen ihnen war eine Kluft entstanden und sie sprachen nicht mehr miteinander. Die Mutter war untröstlich. Sie versicherte mir in dem Brief, dass eine Generalkonferenzansprache über diese Problematik ihre Kinder miteinander versöhnen und alles wieder gut werden würde. Die aufrichtige, tief empfundene Bitte dieser guten Schwester war nur einer von mehreren Anstößen, die ich in den vergangenen Monaten erhalten habe, dass ich heute ein paar Worte zu einem Thema sagen möchte, das zunehmend Sorgen bereitet, nicht nur einer beunruhigten Mutter, sondern vielen in der Kirche und sogar in der Welt. Ich bin beeindruckt vom Glauben dieser liebevollen Mutter, dass eine Konferenzansprache dazu beitragen könnte, die Beziehung zwischen ihren Kindern wiederherzustellen. Ich bin sicher, dass sie ihr Vertrauen weniger in die Fähigkeiten der Sprecher, sondern vielmehr in die Kraft des Gotteswortes gesetzt hat, das eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes hat als sonst etwas. Liebe Schwester, ich bete darum, dass der Geist ihre Kinder innerlich berührt. Angespannte und zerbrochene Beziehungen sind so alt wie die Menschheit selbst. Kain war dazu mal der Erste, der es zuließ, dass Bitterkeit und Bosheit ihm wie ein Krebsgeschwür das Herz zerfraßen. Er bestellte den Boten seiner Seele mit Neid und Hass und ließ diese Gefühle reifen, bis er das Undenkbare tat. Er ermordete seinen eigenen Bruder und wurde damit der Vater der Lügen des Satans. Seit diesen frühen Tagen haben Neid und Hass zu einigen der tragischsten Begebenheiten der Geschichte geführt. Dadurch wurde Saul gegen David aufgebracht, die Söhne Jakobs gegen ihren Bruder Josef, Laman und Lemuel gegen Nephi und Amalekia gegen Moroni. Ich nehme an, dass jeder Mensch auf Erden schon auf irgendeine Weise von der zerstörerischen Auswirkung von Streit, Groll und Rachsucht betroffen war. Vielleicht gibt es sogar Zeiten, zu denen wir eine solche Sinneshaltung in uns selbst erkennen. Wenn wir verletzt sind, wütend oder neidisch, ist es recht leicht, andere zu verurteilen, wobei wir ihnen niedere Beweggründe für ihr Verhalten unterstellen, um unseren eigenen Groll zu rechtfertigen. Natürlich wissen wir, dass das falsch ist. Die Lehre ist klar. Wir alle sind vom Erlöser abhängig. Niemand kann ohne ihn errettet werden. Das Sühnopfer Christi ist unbegrenzt und ewig. Die Vergebung unserer Sünden ist an Bedingungen geknüpft. Wir müssen umkehren und wir müssen willens sein, anderen zu vergeben. Jesus mahnte, ihr sollt einander vergeben, denn wer nicht vergibt, der steht schuldig vor dem Herrn, denn auf ihm verbleibt die größere Sünde. Und selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Natürlich erscheinen einem diese Worte absolut vernünftig, wenn man sie auf jemand anderen bezieht. Wir sehen so klar und leicht die schädlichen Folgen, die sich einstellen, wenn andere urteilen und Groll hegen. Und es gefällt uns ganz sicher nicht, wenn man über uns urteilt. Doch wenn es um unsere eigenen Vorurteile und unseren eigenen Unmut geht, rechtfertigen wir unseren Ärger allzu oft als gerecht und unser Urteil als zuverlässig und nur angemessen. Obwohl wir dem anderen nicht ins Herz blicken können, meinen wir, schlechte Motive oder gar schlechten Menschen sofort erkennen zu können. Wir machen eine Ausnahme, wenn wir selbst verbittert sind, weil wir das Gefühl haben, dass wir in unserem Fall alle nötigen Informationen haben, um jemanden zu verachten. Der Apostel Paulus sagt in seinem Brief an die Römer, dass derjenige, der andere richtet, unentschuldbar ist. In dem Moment, wo wir einen anderen richten, verurteilen wir laut Paulus uns selbst, da ja keiner ohne Sünde ist. Vergebung zu verweigern ist eine schwerwiegende Sünde, eine, vor der der Erlöser gewarnt hat. Selbst die Jünger Jesu haben anders gegeneinander gesucht und einander in ihrem Herzen nicht vergeben. Und wegen dieses Übels sind sie bedrängt und schwer gezüchtigt worden. Der Heiland hat sich zu diesem Thema so klar geäußert, dass nur wenig Spielraum für eigene Auslegung bleibt. Er hat gesagt, ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will. Aber dann sagte er, aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Ich möchte hier gern eine Fußnote hinzufügen. Wenn der Herr verlangt, dass wir allen Menschen vergeben, gehören auch wir selbst dazu. Manchmal ist es am allerschwersten, sich selbst zu vergeben. Und manchmal ist der am meisten Vergebung braucht, derjenige, der uns im Spiegel anschaut. Dieses Thema, andere richten, könnte man eigentlich mit 4 Worten abhandeln. Wenn es um Hass geht, um Klatsch, Ignoranz, Spott, Groll oder den Wunsch, anderen schaden zu wollen, tun Sie bitte eines. Hören Sie damit auf. Es ist so einfach. Wir müssen einfach aufhören, andere und über andere zu urteilen und statt solcher Gedanken und Gefühle Liebe für Gott und seine Kinder hegen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht recht, wie ich diesen Punkt, nämlich andere nicht zu richten, so beredsam, leidenschaftlich und überzeugend vorbringen kann, dass es wirklich hängen bleibt. Ich kann Schriftstellen zitieren, ich kann die Lehre darlegen und ich werde sogar den Wortlaut von einem Aufkleber zitieren, den ich vor kurzem an einer Stoßstange gesehen habe. Er klebte hinten an einem Auto, dessen Besitzer ein wenig kantig zu sein schien. Aber die Lektion, die aus den Worten auf dem Aufkleber hervorgeht, war aufschlussreich. Da stand, verurteile mich nicht, nur weil ich auf eine andere Weise sündige als du. Wir müssen erkennen, dass wir alle unvollkommen sind. Wir sind Bittsteller vor Gott. Sind wir nicht alle irgendwann einmal zerknirscht vor den Gnadenthron getreten und haben um Gnade gefleht? Haben wir uns nicht mit der ganzen Kraft unserer Seele Barmherzigkeit gewünscht, dass unsere Fehler und Sünden vergeben werden?
Because we all depend on the mercy of God.
Weil wir alle abhängig sind von der Gnade Gottes, wie können wir anderen dann jedwedes Maß dieser Gnade verweigern, die wir uns so verzweifelt für uns selbst wünschen? Meine lieben Brüder und Schwestern, sollten wir nicht so vergeben, wie wir es uns für uns selbst wünschen? Ist das schwierig? Ja. Natürlich. Uns selbst und anderen zu vergeben ist nicht leicht. Genau genommen erfordert es für die meisten von uns eine größere Veränderung unserer Haltung und Denkweise. Ja, sogar eine Herzenswandlung. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Diese mächtige Wandlung im Herzen ist genau das, was das Evangelium Jesu Christi hervorbringen soll, in unser Leben bringen soll. Wie geht das vor sich? Durch die Liebe Gottes. Wenn unser Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist, geschieht mit uns etwas Gutes und Reines. Wir halten seine Gebote. Seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Je mehr wir zulassen, dass die Liebe Gottes unsere Gedanken und Gefühle beherrscht, desto mehr lassen wir zu, dass die Liebe für den Vater im Himmel in unserem Herzen anschwillt, und desto leichter ist es, andere mit der reinen Christusliebe zu lieben. Wenn wir unser Herz der glühenden Liebe Gottes öffnen, verschwinden schließlich die Finsternis und Kälte der Feindseligkeit und des Neids. Wie immer ist Christus unser Vorbild. Mit seinen Lehren und seinem Leben hat er uns den Weg gezeigt. Er vergab den Schlechten, den gewöhnlichen Menschen und denjenigen, die darauf aus waren, ihn zu verletzen und ihm Schaden zuzufügen. Jesus hat gesagt, es ist leicht, diejenigen zu lieben, die uns lieben. Das tun ja selbst die Schlechten. Doch Jesus Christus lehrte ein höheres Gesetz. Seine Worte hallen durch die Jahrhunderte nach und sind für uns heute bestimmt. Sie gelten für jeden, der sein Jünger sein will. Sie gelten für Sie und für mich. Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die euch böswillig behandeln und euch verfolgen. Wenn unser Herz mit der Liebe Gottes erfüllt ist, sind wir gütig und barmherzig zueinander und wir vergeben einander, weil auch Gott uns durch Christus vergeben hat. Die reine Liebe Christi kann bewirken, dass unsere Sicht nicht mehr durch Feindseligkeit und Zorn getrübt ist und dass wir die anderen so sehen, wie der Vater im Himmel uns sieht, als fehlerhafte und unvollkommene Sterbliche, die jedoch solches Potenzial haben und so wertvoll sind, dass es unsere Vorstellungskraft weit übersteigt. Weil Gott uns so sehr liebt, müssen auch wir einander lieben und einander vergeben. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten Sie die folgenden Fragen einmal als Selbsttest. Hegen Sie gegen jemanden Groll? Reden Sie schlecht über andere, auch wenn das, was Sie sagen, vielleicht wahr ist? Schließen Sie andere aus? Schieben Sie sie beiseite oder bestrafen Sie für etwas, was Sie getan haben? Beneiden Sie insgeheim jemand anderen? Möchten Sie jemandem Schaden zufügen? Falls Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, können Sie die vier Worte von vorhin anwenden. Hören Sie damit auf. In einer Welt, wo Anschuldigungen und Unfreundlichkeit vorherrschen, ist es leicht, Steine zu sammeln und zu werfen. Aber denken wir doch an die Worte unseres Meisters und Vorbilds, ehe wir so handeln. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein. Brüder und Schwestern, legen wir doch unsere Steine wieder hin. Seien wir freundlich, vergeben wir. Sprechen wir friedlich miteinander. Erfüllen wir unser Herz mit der Liebe Gottes. Tun wir allen Menschen Gutes. Der Herr hat verheißen, gebt, dann wird euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Sollte diese Verheißung nicht Motivation genug sein, dass wir uns stets vor allem darum bemühen, freundlich zu sein, zu vergeben und Nächstenliebe zu üben, statt andere schlecht zu behandeln? Lassen Sie uns als Jünger Christi doch Böses mit Gutem vergelten. Trachten wir doch nicht nach Vergeltung und lassen wir nicht zu, dass uns Zorn übermannt. Denn in der Schrift steht, Mein ist die Rache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Denken Sie daran. Am Ende sind es die Barmherzigen, die Erbarmen finden. Lassen Sie uns als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, wo auch immer sie sein mögen, als ein Volk bekannt sein, das einander liebt. Brüder und Schwestern, es gibt in diesem Leben schon genug Kummer und Leid. Wir müssen es durch unseren Starrsinn, unsere Verbitterung und unsere Feindseligkeit nicht noch schlimmer machen. Wir sind nicht vollkommen. Unsere Mitmenschen sind nicht vollkommen. Menschen tun so manches, was einen stört, enttäuscht oder ärgert. So wird es im Leben auf Erden immer sein. Trotzdem müssen wir von unserem Unmut ablassen. Der Zweck des Erdenlebens besteht zum Teil darin, dass wir lernen, derartiges hinter uns zu lassen. Das ist die Weise des Herrn. Bedenken Sie, dass der Himmel voll ist von Menschen, die eines gemein haben. Ihnen wurde vergeben. Und sie vergeben ihrerseits. Legen Sie Ihre Last dem Erretter zu Füßen. Lassen Sie zu, dass das Sühnopfer Christi Ihr Herz wandelt und heilt. Lieben Sie einander, vergeben Sie einander. Die Barmherzigen finden Erbarmen. Davon gebe ich Zeugnis. Im Namen desjenigen, der so gut und so vollkommen geliebt hat, dass er sein Leben für uns, seine Freunde, hingab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Hingabe. Wir danken jedem Einzelnen von Ihnen und sind ihm herzlich verbunden. Vor kurzem bewunderten meine Frau und ich die Schönheit tropischer Fische in einem kleinen, nicht öffentlichen Aquarium. Fische mit leuchtenden Farben und einer Vielzahl an Formen und Größen schossen pfeilschnell hin und her. Ich fragte die Aufseherin in der Nähe, wer versorgt diese schönen Fische mit Nahrung? Sie antwortete, das mache ich. Darauf fragte ich sie, haben Sie ihnen jemals Danke gesagt? Sie erwiderte, bis jetzt nicht. Ich dachte an einige Leute, die ich kenne, die ihren Schöpfer und das wahre Brot des Lebens genauso wenig wahrnehmen. Sie leben Tag ein, Tag aus, ohne sich ihres Gottes und seiner Güte ihnen gegenüber bewusst zu sein. Wie viel besser wäre es doch, wenn sich alle der Liebe und Fürsorge Gottes bewusster wären und ihm ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck brächten. Ammon hat uns nahegelegt, lasst uns Gott danken, denn er bewirkt Rechtschaffenheit immer da. Das Maß unserer Dankbarkeit ist ein Maß unserer Liebe für ihn. Gott ist der Vater unseres Geistes. Er hat einen verherrlichten, vervollkommneten Körper aus Fleisch und Gebein. Wir haben bei ihm im Himmel gelebt, bevor wir geboren wurden. Und als er uns physisch erschuf, wurden wir im Abbild Gottes erschaffen, jeder mit einem eigenen Körper. Führen wir uns vor Augen, wie der Körper versorgt wird. Das ist wahrhaft eine Gabe des Himmels. Was wir an Luft, Nahrung und Wasser brauchen, schenkt uns ein liebevoller Vater im Himmel. Die Erde wurde erschaffen, um uns während unseres kurzen Aufenthalts darauf zu erhalten. Wir wurden mit der Fähigkeit geboren, zu wachsen, zu lieben, zu heiraten und Familien zu gründen. Die Ehe und die Familie sind von Gott eingerichtet. Die Familie ist die wichtigste soziale Einheit in diesem Leben und in der Ewigkeit. Gottes großer Plan des Glücklichseins sieht vor, dass Familien im Tempel gesiegelt und vorbereitet werden können, zu ihm zurückzukehren und in seiner heiligen Gegenwart für immer zu leben.
Das ist ewiges Leben. Es erfüllt das tiefste Verlangen der menschlichen Seele, nämlich die natürliche Sehnsucht danach, mit seinen geliebten Angehörigen auf ewig zusammen zu sein. Wir sind Teil seiner göttlichen Absicht. Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, hat der Herr gesagt, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Um diese Ziele zu erreichen, hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Handlung war eine himmlische Kundgebung der Liebe Gottes. Denn er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Im Mittelpunkt von Gottes ewigen Plan steht die Mission seines Sohnes Jesus Christus. Er kam, um Gottes Kinder zu erlösen. Dank des Sühnopfers des Herrn wurde die Auferstehung oder die Unsterblichkeit Wirklichkeit. Dank des Sühnopfers kann jedem, der würdig ist, ewiges Leben zuteil werden. Jesus hat dies so erklärt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Für das Sühnopfer des Herrn und sein Geschenk der Auferstehung, für diese erhabene Osterbotschaft, sei Gott gedankt. Unser Vater im Himmel liebt seine Kinder. Er hat jedes mit physischen und geistigen Gaben gesegnet. Lassen Sie mich zu beiden Punkten etwas sagen. Wenn Sie das Lied »Ich bin ein Kind von Gott« singen, denken Sie an das Geschenk, das er Ihnen mit Ihrem eigenen physischen Körper gemacht hat. Die vielen erstaunlichen Eigenschaften des Körpers sind Beweis Ihrer eigenen göttlichen Natur. Jedes Organ Ihres Körpers ist eine wundersame Gabe Gottes. Jedes Auge kann die Sehschärfe mit der Linse automatisch einstellen. Nerven und Muskeln steuern beide Augen, um ein einziges dreidimensionales Bild zu erzeugen. Die Augen sind mit dem Gehirn verbunden, dass das Gesehene speichert. Ihr Herz ist eine erstaunliche Pumpe. Es hat vier empfindliche Klappen, die die Richtung steuern, in die das Blut fließt. Die Herzklappen öffnen und schließen sich über 100.000 Mal pro Tag, also 36 Millionen Mal in einem Jahr. Und doch können Sie, falls es nicht zu krankheitsbedingten Veränderungen kommt, dieser Belastung fast endlos standhalten. Denken Sie an das Abwehrsystem im Körper. Um sich vor Schaden zu bewahren, empfindet der Körper Schmerz. Als Reaktion auf eine Infektion werden Antikörper erzeugt. Die Haut bietet Schutz. Sie sendet Warnreize aus, um nicht durch übermäßige Hitze oder Kälte geschädigt zu werden. Der Körper erneuert gealterte Zellen und reguliert den Stoffwechsel. Er heilt Schnittwunden, Prellungen und Knochenbrüche. Seine Fortpflanzungsfähigkeit ist eine weitere heilige Gabe Gottes. Halten wir uns vor Augen, dass man keinen vollkommenen Körper braucht, um seine göttliche Bestimmung zu erreichen. Oft wohnt in einer schwachen oder unvollkommenen Hülle ein ganz besonders schöner Geist. Menschen mit körperlichen Behinderungen entwickeln häufig große geistige Stärke, gerade weil sie sich der Herausforderung stellen müssen. Jeder, der sich eingehend damit befasst, wie der menschliche Körper funktioniert, hat gewiss Gott gesehen, wie er sich in seiner Majestät und Macht bewegt. Da der Körper einem göttlichen Gesetz unterworfen ist, kommt jedwede Heilung durch Gehorsam gegenüber dem Gesetz zustande, auf dem diese Segnung beruht. Dennoch meinen manche fälschlicherweise, diese wundersamen körperlichen Eigenschaften seien zufällig entstanden oder auf irgendeinen Urknall zurückzuführen. Fragen Sie sich, könnte aufgrund einer Explosion in einer Druckerei ein Wörterbuch entstehen? Das ist doch wohl höchst unwahrscheinlich. Und selbst wenn es so wäre, könnte das Buch doch niemals eingerissene Seiten reparieren oder seine eigene neue Auflage hervorbringen. Wäre der Körper imstande, die normalen Funktionen Abwehr, Heilung, Regulierung und Regenerierung unbegrenzt aufrechtzuerhalten, würde das Leben hier ewig weitergehen. Ja, dann wären wir quasi auf der Erde gestrandet. Doch aus Barmherzigkeit uns gegenüber hat der Schöpfer dafür gesorgt, dass Alterung und weitere innere Abläufe letztlich zu unserem physischen Tod führen. Der Tod ist wie die Geburt ein Teil des Lebens. Wir lernen aus den Schriften, dass es nicht ratsam war, dass der Mensch aus diesem zeitlichen Tod zurückgeholt wurde, denn das hätte den großen Plan des Glücklichseins zunichte gemacht. Durch das Tor, das wir Tod nennen, zu Gott zurückzukehren, ist eine Freude für jene, die ihn lieben und bereit sind, ihm gegenüberzutreten. Einmal wird dann die Zeit kommen, da der Geist und der Leib wieder in ihrer vollkommenen Gestalt vereinigt werden. Beide, Glieder und Gelenke, werden zu ihrer rechten Gestalt wiederhergestellt, um nie wieder getrennt zu werden. Dank sei Gott für diese physischen Gaben. Der Körper ist deshalb so wichtig, weil er als Wohnstätte unseres ewigen Geistes dient. Unser Geist hat im vorirdischen Dasein existiert und wird weiterleben, nachdem der Körper gestorben ist. Der Geist belebt den Körper und verleiht ihm Persönlichkeit. In diesem und im nächsten Leben werden Geist und Körper, wenn sie vereint sind, zu einer lebenden Seele von göttlichem Wert. Da unser Geist so wichtig ist, ist seine Entfaltung von ewiger Bedeutung. Er wird gestärkt, wenn wir im demütigen Gebet mit unserem liebevollen Vater im Himmel kommunizieren. Die Eigenschaften, anhand derer wir eines Tages gerichtet werden, sind alle geistiger Natur. Dazu zählen Liebe, Tugend, Redlichkeit, Mitgefühl und der Dienst am Nächsten. Ihr Geist, der ja mit dem Körper verhaftet ist und darin wohnt, ist imstande, diese Eigenschaften zu entwickeln und sie auf eine Weise zu zeigen, die für ihren ewigen Fortschritt ganz entscheidend ist. Geistiger Fortschritt wird durch folgende Schritte erreicht: Glaube, Umkehr, Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und Ausharren bis ans Ende, wozu das Endowment und die siegelnden Verordnungen des Heiligen Tempels gehören. Wie der Körper täglich Nahrung braucht, um zu überleben, so benötigt auch der Geist Nahrung. Der Geist wird durch ewige Wahrheit genährt. Letztes Jahr haben wir gefeiert, dass die King James Übersetzung der Bibel vor 400 Jahren fertiggestellt wurde. Das Buch Mormon haben wir jetzt seit fast 200 Jahren. Es wurde bislang in 107 Sprachen übersetzt. Dank dieser und weiterer kostbarer heiligen Schriften wissen wir, dass Gott unser ewiger Vater ist und dass sein Sohn Jesus Christus unser Erretter und Erlöser ist. Dank sei Gott für diese geistigen Gaben. Wir wissen, dass die Propheten vieler Evangeliumszeiten wie Adam, Noach, Mose und Abraham die Göttlichkeit unseres Vaters im Himmel und Jesu Christi bekräftigten. Die heutige Evangeliumszeit wurde durch den Vater im Himmel und Jesus Christus eingeleitet, als sie dem Propheten Joseph Smith im Jahr 1820 erschienen. Die Kirche wurde 1830 gegründet. Heute, 182 Jahre später, unterliegen wir weiter dem Bund, das Evangelium jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk zu bringen. Wenn wir das tun, werden sowohl der Gebende wie auch der Empfangende gesegnet. Uns obliegt die Aufgabe, Gottes Kinder zu unterweisen und in ihnen das Bewusstsein zu wecken, dass es ihn gibt. Vor langer Zeit hat König Benjamin gesagt, glaubt an Gott, glaubt daran, dass er ist und dass er alles erschaffen hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Glaubt daran, dass er alle Weisheit und alle Macht hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Glaubt daran, dass ihr von euren Sünden umkehren und von ihnen lassen und euch vor Gott demütigen müsst. Und bittet mit aufrichtigem Herzen, er möge euch vergeben. Und nun, wenn ihr an dies alles glaubt, so seht zu, dass ihr es tut. Ende des Zitats. Gott ist derselbe gestern, heute und immer da. Doch auf uns trifft dies nicht zu. Wir stehen jeden Tag vor der Herausforderung, die Macht des Sühnopfers in Anspruch zu nehmen, damit wir uns wahrhaft ändern können, Christus ähnlicher werden und würdig werden für die Gabe der Erhöhung, um ewig mit Gott, Jesus Christus und unserer Familie zu leben. Dank sei Gott für die Macht, diese Vorzüge und Gaben des Evangeliums. Ich bezeuge, dass Gott lebt, dass Jesus der Messias ist und dass dies seine Kirche ist, die in den letzten Tagen wiederhergestellt wurde, damit sie ihre gottgegebene Bestimmung erfüllt. Wir werden heute durch Präsident Thomas S. Monson geführt, den wir lieben und von ganzem Herzen unterstützen, so wie wir auch seine Ratgeber und die 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer unterstützen. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Seit 20 Monaten ist unsere Familie mit einem ganz besonderen Kind gesegnet. Der kleine Paxton, unser Enkel, kam mit einer seltenen Chromosomendeletion zur Welt, einer genetischen Störung, durch die er sich buchstäblich von hunderten Millionen Menschen unterscheidet. Das Leben unserer Tochter und ihres Mannes änderte sich nach Paxtons Geburt komplett und ungeplant. Diese Erfahrung erweist sich als eine Feuerprobe, durch die besondere Lektionen gelernt werden sollen, die für die Ewigkeit von Belang sind. Elder Russell M. Nelson, der gerade zu uns gesprochen hat, hat gesagt, gewöhnlich kennen wir die Ursache dafür, dass manche Menschen mit körperlichen Behinderungen zur Welt kommen nicht. Ein Körperteil ist vielleicht deformiert oder der Stoffwechsel funktioniert nicht richtig. Außerdem ist jeder Körper Krankheiten und dem Tod unterworfen. Und doch, einen physischen Körper zu haben, ist ein unendlich kostbares Geschenk. Wir brauchen keinen vollkommenen Körper, um unsere göttliche Bestimmung zu erreichen. Oft wohnt in einer schwachen Hülle ein ganz besonders schöner Geist. Einmal wird dann die Zeit kommen, da der Geist und der Leib wieder in ihrer vollkommenen Gestalt vereinigt werden. Beide, Glieder und Gelenke, werden zu ihrer rechten Gestalt wiederhergestellt. Und dann werden wir dank dem Sühnopfer Jesu Christi in Christus vollkommen gemacht werden. Ende des Zitats. Sie alle, die Schwierigkeiten, Sorgen, Enttäuschungen und Kummer mit einem ihrer Lieben erleben, sollen wissen, Gott, unser Vater im Himmel, hat für diesen Bedrängten unendlich viel Liebe und Mitgefühl. Und er liebt auch Sie. Manch einer, der so ein Leid durchmachen muss, fragt sich vielleicht, wie der allmächtige Gott dies zulassen konnte. Er stellt sich auch die scheinbar unvermeidliche Frage, warum gerade ihm so etwas widerfahren musste. Warum müssen wir Krankheiten oder Ereignisse erleben, die zu einer Behinderung führen oder durch die liebe Angehörige frühzeitig von uns gehen oder aber jahrelang leiden müssen? Wozu dieser Kummer? In solchen Augenblicken können wir uns dem großen Plan des Glücklichseins zuwenden, dessen Urheber der Vater im Himmel ist. Dieser Plan ließ uns, als wir im vorirdischen Dasein davon hörten, aufjubeln. Einfach ausgedrückt, durch dieses Leben bereiten wir uns auf die ewige Erhöhung vor und dies bringt Prüfungen mit sich. Das war schon immer so und keiner bleibt davon verschont. Dass wir auf Gottes Willen vertrauen, ist ein wesentlicher Aspekt des Erdenlebens. Wenn wir an ihn glauben, können wir die Macht des Sühnopfers Jesu Christi zu Zeiten in Anspruch nehmen, wenn sich Fragen häufen und es nur wenige Antworten gibt. Als unser Erlöser Jesus Christus nach seiner Auferstehung in Amerika erschien, forderte er alle Menschen auf: Habt ihr welche unter euch, die krank sind? Bringt sie her. Habt ihr welche, die lahm sind oder blind oder hinkend oder verkrüppelt oder aussätzig oder die verdorrt sind oder die taub sind oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt sie her, und ich werde sie heilen. Denn ich habe Mitleid mit euch. Mein Inneres ist von Barmherzigkeit erfüllt. Und es begab sich, als er so geredet hatte, ging die ganze Menge einmütig hin, mit ihren Kranken und ihren Bedrängten und ihren Lahmen und mit ihren Blinden und mit ihren Stummen und mit all denen, die auf irgendeine Weise bedrängt waren. Und er heilte sie. Jeden Einzelnen, wie sie zu ihm hingebracht wurden. Große Kraft steckt in diesen Worten. Die ganze Menge ging hin. Also alle, Brüder und Schwestern, wir alle erleben Schwierigkeiten. Dann folgt der Satz, die auf irgendeine Weise bedrängt waren. Darin finden wir uns alle wieder, oder? Kurz nach der Geburt unseres lieben Paxtons wussten wir, dass der Vater im Himmel uns segnen und uns besondere Lektionen erteilen würde. Als sein Vater und ich beim ersten von vielen Priestertumssegen unsere Hände auf seinen kleinen Kopf legten, dachte ich an eine Aussage aus Johannes 9. Das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Gottes Wirken wird durch Paxton eindeutig offenbar. Wir lernen Geduld, Glaube und Dankbarkeit durch die heilende Macht des Dienens, endlose Stunden tiefer Gefühle, Tränen voller Mitgefühl, liebevolle Worte und Gesten sowie Gebete für bedürftige Angehörige, insbesondere Paxton und seine Eltern. Präsident James E. Faust, der zu meiner Jugend mein Pfahlpräsident war, sagte einmal: Ich habe große Achtung vor den liebevollen Eltern, die ihren Kummer und ihren Schmerz wegen des Kindes, das mit einem schlimmen körperlichen oder geistigen Defekt geboren wurde oder sich später einen solchen zugezogen hat, ruhig ertragen und überwinden. Dieser Kummer besteht oft Tag für Tag, ohne dass es zu Lebzeiten der Eltern oder des Kindes je eine Linderung gebe. Nicht selten wird von den Eltern verlangt, Tag und Nacht übermenschliche Anstrengungen bei der Pflege des Kindes auf sich zu nehmen. Manch einer Mutter haben endlose Jahre lang die Arme und das Herz wehgetan, weil sie das Leiden ihres besonderen Kindes lindern wollte. Wir haben, wie es in Mosia steht, die reine Liebe des Heilands für Paxtons Familie erlebt. Eine Liebe, die allen Menschen offen steht. Und nun begab es sich, die Lasten, die Alma und seinen Brüdern auferlegt waren, wurden leicht gemacht. Ja, der Herr stärkte sie, so dass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten, und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. Ein paar Tage nach Paxtons Geburt waren wir abends in der neugeborenen Intensivstation der großartigen PV-Kinderklinik in Salt Lake City und bewunderten zutiefst, wie engagiert und ungeteilt die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger ihm ihre Aufmerksamkeit schenkten. Ich fragte meine Tochter, wie wir die Behandlung wohl bezahlen würde, und sagte, wie hoch ich die Kosten einschätzte. Ein Arzt, der in der Nähe stand, meinte, damit lege ich viel zu niedrig und Paxtons Behandlung würde erheblich mehr kosten, als ich geschätzt hatte. Wir erfuhren, dass ein Großteil der Behandlungskosten in diesem Krankenhaus durch großzügige Spenden in Form von Zeit und Geld gedeckt wird. Seine Worte erfüllten mich mit Demut, als ich daran dachte, wie wertvoll diese kleine Seele für diejenigen war, die sich so sorgsam um sie kümmerten. Ich musste auch an eine bekannte Schriftstelle zur Missionsarbeit denken, die für mich eine neue Bedeutung gewann. Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Ich weinte, als ich über die grenzenlose Liebe des himmlischen Vaters und seines geliebten Sohnes Jesus Christus für jeden von uns nachsann und erfuhr auf machtvolle Weise, wie groß in Gottes Augen der Wert einer Seele in körperlicher und geistiger Hinsicht ist. Paxtons Familie hat festgestellt, dass zahlreiche himmlische und irdische Engel sie umgeben und ihnen dienen. Manche sind wortlos zur Hilfe geeilt und still und leise wieder gegangen. Andere brachten Essen, wuschen die Wäsche, holten die Geschwister ab, riefen an und sprachen Trost zu und vor allem beteten sie für Paxton. So lernten wir eine weitere wichtige Lektion. Wenn man jemanden sieht, der gerade ertrinkt, fragt man ihn, ob er Hilfe braucht? Oder springt man einfach hinterher und rettet ihn aus dem tiefen Gewässer? Oft sagt man jemandem, er solle einen wissen lassen, falls man helfen kann. Das mag gut gemeint sein, bringt jedoch gar nichts. Wenn wir uns auch weiterhin vor Augen halten, wie wertvoll es ist, aufmerksam am Leben unserer Mitmenschen teilzuhaben, erfahren wir nicht nur, dass es wichtig ist, anderen zu helfen, sondern dass uns dies mit großer Freude erfüllt. Präsident Thomas S. Monson, der uns ein großartiges Beispiel darin gibt, die Bedrückten aufzurichten, hat gesagt, möge Gott alle segnen, die ihres Bruders Hüter sind, die das Leid anderer lindern, die sich mit all ihren guten Eigenschaften darum bemühen, eine bessere Welt zu schaffen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass solche Leute ein breiteres Lächeln haben? Sie gehen mit größerer Sicherheit voran. In ihrer Ausstrahlung spiegeln sich Zufriedenheit und Erfüllung wider. Denn niemand kann anderen helfen, ohne selbst reichlich dafür gesegnet zu werden. Zitat Ende. Auch wenn wir Prüfungen, Widrigkeiten, Behinderungen, Kummer und alle Arten von Bedrängnissen durchmachen müssen, ist der einfühlsame, liebevolle Heiland stets für uns da. Er hat verheißen, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wie dankbar sind wir doch dem Vater im Himmel für unseren wunderbaren Paxton. Durch ihn hat der Herr sein Wirken offenbar gemacht. Und er teilt uns auch weiterhin wichtige, heilige und besondere Lektionen. Ich schließe mit den Worten eines beliebten Kirchenliedes. Wir sind alle Kämpfer, bis die Schlacht ist vorbei. Fröhlich sind wir, fröhlich sind wir. Um des Lebens Krone kämpfe tapfer und frei. Sie einst ewig tragen wollen wir. Brüder und Schwestern, ich hoffe und bete, dass wir weiterhin aufrecht unsere Lasten tragen und denen eine helfende Hand reichen, die leiden und Trost und Zuspruch brauchen. Mögen wir Gott für seine Segnungen danken und unseren Bund mit dem Vater im Himmel, seinen Kindern voller Demut zu dienen, erneuern. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Anwesenden singen jetzt gemeinsam Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir die Freude, von Schwester Julie B. Beck zu hören, die gestern aus ihrem Amt als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung entlassen wurde. Nach Schwester Becks Ausführung spricht Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel zu uns. Der Chor singt dann, lass das Herze oft reden in Güte.
Dies ist die 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Grateful for that wonderful celebratory hymn.
Ich bin dankbar für das wunderschöne Lied. In den letzten Jahren hatte ich oft das Gefühl, dass ich über die Frauenhilfsvereinigung sprechen sollte, ihre Ziele und Eigenschaften, die Aussagekraft ihrer Geschichte, ihre Arbeit und ihre Partnerschaft mit Bischöfen und Kollegen des melchisedekischen Priestertums. Jetzt scheint es mir wichtig, die Aufmerksamkeit auf die Vision zu lenken, die die Propheten für die FAV haben. So wie die Propheten des Herrn beständig Älteste und Hohepriester hinsichtlich ihrer Ziele und Pflichten belehrt haben sie auch über die Vision gesprochen, die sie für die Schwestern haben. Ihrem Rat ist klar zu entnehmen, dass der Zweck der FAV darin besteht, Glauben und Rechtschaffenheit zu fördern, die Familie und das Zuhause zu stärken und die Bedürftigen ausfindig zu machen und ihnen zur Seite zu stehen. Glaube, Familie und Hilfe. Diese drei einfachen Worte geben die Vision wieder, die die Propheten für die Schwestern der Kirche haben. Seit Anbeginn der Wiederherstellung haben sie über ihre Vision von starken, treuen und zielstrebigen Frauen gesprochen, die ihren ewigen Wert und ihre ewige Bestimmung verstehen. Als der Prophet Joseph Smith die Frauenhilfsvereinigung gründete, bat er ihre erste Präsidentin, über diese Vereinigung zu präsidieren und sich um die Armen zu kümmern, sich ihrer anzunehmen und die verschiedenen Angelegenheiten der Organisation zu regeln. Er sah in dieser Organisation eine erwählte Vereinigung, abgesondert von allen Bösen der Welt. Brigham Young, der zweite Präsident der Kirche, beauftragte seine Ratgeber und das Kollegium der 12 Apostel, die Bischöfe anzuweisen, lasst die Schwestern in den Gemeinden eine FAV gründen. Er fügte hinzu, manche meinen, das sei unwichtig, aber dem ist nicht so. Später sagte Präsident Joseph F. Smith, dass die FAV im Gegensatz zu weltlichen Organisationen, die von Männern oder Frauen geschaffen seien, von Gott bevollmächtigt, von Gott eingerichtet sei. Präsident Joseph Fielding Smith belehrte die Schwestern, dass sie Macht und Vollmacht erhalten haben, hier vieles zu tun. Er erläuterte, sie gehören zur größten Frauenorganisation der Welt, die ein wesentlicher Bestandteil des Reiches Gottes auf Erden ist und die so ausgelegt ist und so arbeitet, dass sie ihren treuen Mitgliedern hilft, ewiges Leben im Reich unseres Vaters zu erlangen. Jedes Jahr werden Hunderttausende Frauen und junge Damen Teil dieses ständig wachsenden Kreises von Schwestern. Danach gehört eine Schwester, wo immer sie wohnt und wo immer sie dient, weiterhin zur FAV und bleibt mit ihr verbunden. Weil die FAV so wichtig ist, hat die erste Präsidentschaft den Wunsch geäußert, dass die Mädchen schon lange vor ihrem 18. Geburtstag damit beginnen, sich auf die FAV vorzubereiten. Die FAV ist kein Programm. Sie ist ein offizieller Teil der Kirche des Herrn, von Gott eingesetzt, um die Schwestern in ihrer Bestimmung im Hinblick auf Glauben, Familie und Hilfe zu unterweisen, zu stärken und zu inspirieren. Die FAV ist eine Lebensart für die Frauen in der Kirche und ihr Einfluss reicht weit über einen Unterricht am Sonntag oder ein geselliges Beisammensein hinaus. Sie folgt dem Muster der Jüngerinnen, die mit dem Herrn Jesus Christus und seinen Aposteln in der Urkirche gedient haben. Wir wissen, dass eine Frau ebenso die Pflicht hat, die Tugenden in sich aufzunehmen, die von der Frauenhilfsvereinigung gefördert werden, wie ein Mann die Pflicht hat, die Charaktereigenschaften zu verinnerlichen, die vom Priestertum gefördert werden. Als Joseph Smith die FAV gründete, forderte er die Schwestern auf, den Armen zu helfen und Seelen zu erretten. In ihrem Auftrag, Seelen zu erretten, wurden die Schwestern ermächtigt, sich in einem ausgedehnten Wirkungskreis zu organisieren und einzubringen. Die erste FAV-Präsidentin wurde eingesetzt, um die Heiligen Schriften zu erläutern, und die FAV trägt in der Kirche des Herrn immer noch große Verantwortung für das Lehren. Als Joseph Smith den Schwestern mitteilte, dass die Organisation der FAV sie besondere Aufgaben, Segnung und Gaben des Priestertums vorbereite, wurde somit das Erlösungswerk des Herrn für sie eingeleitet. Zur Errettung von Seelen gehört auch das Verkünden des Evangeliums und die Beteiligung an der Missionsarbeit. Auch Tempelarbeit und Genealogie gehören dazu. Er schließt auch mit ein, dass man alles in seiner Kraft Stehende tut, um geistig und zeitlich selbstständig zu werden. Elder John A. Widzo hat festgestellt, dass die FAV Linderung von Armut, Krankheit, Zweifel, Linderung von Unwissenheit und allem, was die Freude und den Fortschritt der Frau behindert, ermöglicht. Welch ein erhabener Auftrag. Präsident Boyd K. Packer hat die FAV mit einer Schutzmauer verglichen. Die Verantwortung, Schwestern und ihre Familien zu schützen, erhöht die Bedeutung, die Fürsorge und geistlichen Dienst durch Besuchslehrerinnen oder sonstige Hilfeleistungen einnehmen, denn dadurch zeigen wir die Bereitschaft, uns an die Bündnisse mit dem Herrn zu erinnern. Wenn wir uns der Bedürftigen und der Bedrängten annehmen, kümmern wir uns über Einstimmung mit dem Bischof um das zeitliche und geistige Wohl der Mitglieder. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, es gibt viele Schwestern, die geistig gesehen ärmlich gekleidet sind. Dabei haben sie Anspruch auf herrliche geistige Gewänder. Sie dürfen sie zu Hause besuchen und ihre armselige Kleidung durch herrliche Gewänder ersetzen. Auch Präsident Harold Belee hat diese Vision. Er fragte, ist uns bewusst, weshalb der Herr es den Schwestern in der FAV aufgetragen hat, diese Familien zu besuchen? Weil außer dem Herrn niemand in der Kirche sie sanfter berühren oder ihr Herz und ihr Leben besser verstehen könnte. Präsident Joseph F. Smith wies die Schwestern der FHV und ihre Leiterin eindringlich darauf hin, er wolle nicht erleben, dass sich unsere FHV mit den von Frauen geschaffenen Organisationen, die entstehen, vermischt oder ihnen folgt und dadurch ihre Identität verliert. Er erwartete von den Schwestern, dass sie die Welt führen und vor allem die Frauen der Welt, nämlich in allem, was lobenswert ist, in allem, was gottgleich ist, in allem, was er hebt und die Menschenkinder reinmacht. Mit seinem Rat unterstreicht er die Pflicht, von bestimmten Traditionen und Fragen von Moden und Trends zu lassen und Bräuche anzunehmen, die mit den Zielen der FHV vereinbar sind. Führer, die sich um Offenbarung bemühen, können dafür sorgen, dass alle Versammlungen, Lektionen, Kurse, Aktivitäten und Bemühungen seitens der FHV der Bestimmung gerecht werden, für die sie gegründet worden ist. Die Geselligkeit, Freundschaft und Einigkeit, die wir ersehen, entstehen, wenn wir gemeinsam mit dem Herrn in seinem Werk dienen. Präsident Thomas S. Monson und seine Ratgeber haben unlängst bezeugt, dass der Herr durch den Propheten Joseph Smith die Fülle des Evangeliums wiederhergestellt hat und dass die FHV ein wichtiger Bestandteil dieser Wiederherstellung ist. Als Beweis ihres Wunsches, das herrliche Erbe der FHV zu bewahren, hat die erste Präsidentschaft vor kurzem das Buch Die Töchter in meinem Reich, die Geschichte und das Werk der Frauenhilfsvereinigung herausgegeben und weltweit verteilen lassen. Darin finden wir Lebensweisen und Beispiele von Schwestern und Brüdern, die partnerschaftlich in der Familie und in der Kirche zusammenarbeiten. Und wir können darin Grundsätzliches darüber finden, wer wir sind, was wir glauben und was wir bewahren müssen. Die erste Präsidentschaft legt uns nahe, dieses Buch aufmerksam zu lesen und uns von den darin enthaltenen zeitlosen Wahrheiten und inspirierenden Beispielen anleiten zu lassen. Wenn die Schwestern sich mehr an den Zielen der FHV ausrichten, wird sich die Vision der Propheten erfüllen. Präsident Kimball hat betont, in dieser Organisation der Frauenhilfsvereinigung steckt eine Macht, die bis jetzt noch nicht voll ausgeübt wird, nämlich die Familienziehens zu stärken und das Reich Gottes aufzubauen. Und das wird auch nicht geschehen, bevor sie nicht sowohl die Schwestern als auch die Brüder im Priestertum eine Vision von der FHV haben. Er hat prophezeit, dass ein Großteil des immensen Wachstums der Kirche in den letzten Tagen daher rühren wird, dass viele der guten Frauen der Welt, die dem Geist auf sehr aufgeschlossen sind, sich in großer Zahl zur Kirche hingezogen fühlen werden. Das wird in dem Maße geschehen, wie die Frauen der Kirche sich in positiver Hinsicht ganz deutlich von den Frauen der Welt abheben. Ich bin dankbar für die Vision, die die Propheten von der FHV haben. Wie Präsident Gordon B. Hinckley bin ich mir gewiss, dass es nirgends eine Organisation gibt, die der Frauenhilfsvereinigung dieser Kirche gleichkommt. Wir haben die Aufgabe, uns jetzt in der Vision auszurichten, die die Propheten für die FHV haben, indem wir den Glauben fördern, die Familie stärken und Hilfe leisten. Ich schließe mit den Worten von Präsident Lorenzo Snow. Die Zukunft der Frauenhilfsvereinigung ist verheißungsvoll. Mit dem Wachstum der Kirche wird auch ihr Betätigungsfeld entsprechend größer und sie wird sogar noch mehr Gutes bewirken können als in der Vergangenheit. Den Schwestern, die mithelfen, das Reich Gottes vorwärts zu bringen, hat er verheißen. So wie sie Anteil haben an dieser Arbeit, werden sie gewiss Anteil haben am Triumph dieses Werkes und an der Erhöhung und Herrlichkeit, die der Herr seinen treuen Kindern gewähren wird. Von dieser Vision gebe auch ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Wir sind Schwester Beck von ganzem Herzen dankbar und auch Schwester Orrett und Schwester Thompson und dem FHV-Ausschuss. In der letzten Zeit stellen wir fest, dass eine breite Öffentlichkeit wachsendes Interesse an den Glaubensgrundsätzen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zeigt. Das begrüßen wir sehr, denn schließlich ist es unser grundlegender Auftrag, das Evangelium Jesu Christi, seine Lehre, aller Welt zu verkünden. Zugegebenermaßen herrscht in der Vergangenheit und wohl auch heute noch eine gewisse Verwirrung, worin die Lehre der Kirche besteht und wie sie festgelegt wird. Darüber möchte ich heute zu Ihnen sprechen. Der Heiland verkündete seine Lehre in der Mitte der Zeit und seine Apostel mühten sich nach Kräften, diese zu bewahren und sie gegen ein Sperrfeuer falscher Überlieferungen und Philosophien zu verteidigen. In den Briefen des Neuen Testaments werden einige Begebenheiten erwähnt, die zeigen, dass der Abfall vom Glauben bereits während des Wirkens der Apostel ernstlich um sich gegriffen hat. Die nachfolgenden Jahrhunderte wurden nur gelegentlich vom Licht des Evangeliums erhellt, bis im 19. Jahrhundert der glanzvolle Morgen der Wiederherstellung anbrach und das Evangelium Jesu Christi wieder vollständig auf der Erde war. Dieser herrliche Tag begann, als in einer Säule aus Licht, die heller war als das Licht der Sonne, Gott der Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus dem jungen Joseph Smith erschienen und damit eine regelrechte Flut von Offenbarungen entstand, die mit göttlicher Macht und Vollmacht verbunden war. In diesen Offenbarungen findet man das, was als Hauptlehre der auf Erden wiederhergestellten Kirche Jesu Christi bezeichnet werden kann. Jesus selbst hat diese Lehre mit diesen Worten beschrieben, die aus dem Buch Mormon stammen, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Dies ist meine Lehre, und es ist die Lehre, die der Vater mir gegeben hat. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und von mir. Und ich gebe Zeugnis, dass der Vater allen Menschen überall gebietet, umzukehren und an mich zu glauben. Und wer an mich glaubt und sich taufen lässt, der wird errettet werden. Und diese sind es, die das Reich Gottes ererben werden. Und wer nicht an mich glaubt und sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden. Und wer an mich glaubt, der glaubt auch an den Vater. Und ihm wird der Vater Zeugnis geben von mir. Denn er wird ihn mit Feuer und mit dem Heiligen Geist aufsuchen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies ist meine Lehre. Und wer darauf baut, der baut auf meinen Felsen, und die Pforten der Hölle werden ihn nicht überwältigen. Dies ist unsere Botschaft, der Fels, auf den wir bauen, die Grundlage all dessen, was es in der Kirche sonst noch gibt. So wie alles, was von Gott kommt, ist auch diese Lehre rein, klar und selbst für ein Kind leicht zu verstehen. Freudigen Herzens fordern wir alle auf, sie anzunehmen. In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, glauben wir alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart. Und wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Das bedeutet, obwohl es vieles gibt, was wir noch nicht wissen, haben wir durch göttliche Offenbarung Wahrheiten und Lehren empfangen und werden sie auch weiterhin empfangen. Manche Theologen nehmen für sich die gleiche Lehrautorität in Anspruch wie ihre kirchlichen Führer, und so können Fragen der Lehre in einen Wettstreit der Meinungen zwischen ihnen münden. Manch einer stützt sich auf die ökumenischen Konzile des Mittelalters und die dort postulierten Glaubensbekenntnisse. Andere legen vor allem Wert auf die Überlegungen von Theologen aus nachapostolischer Zeit oder auf Hermeneutik und Exegese der Bibel. Was auch immer das zu bedeuten hat. Wir schätzen es, wenn die Wissenschaft zu mehr Verständnis beiträgt. Doch ist es in der heutigen Kirche genau wie damals. Das Postulieren der Lehre von Christus oder die Korrektur von Abweichungen in der Lehre geschieht durch Offenbarung von Gott und ist denen vorbehalten, die der Herr mit apostolischer Vollmacht ausgestattet hat. 1954 schilderte Präsident J. Reuben Clark Jr., seinerzeit Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, wie die offizielle Lehre in der Kirche verbreitet wird und welch herausragende Rolle dem Präsidenten der Kirche hierbei zukommt. Über die Mitglieder der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel sagte er: Denken wir daran, dass einige der Generalautoritäten eine besondere Berufung übertragen bekommen haben. Sie haben eine besondere Gabe. Sie sind als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt worden, was ihnen besondere geistige Fähigkeiten für die Unterweisung der Mitglieder verleiht. Sie haben das Recht, die Kraft und die Vollmacht Macht, den Menschen den Sinn und den Willen Gottes zu verkünden, wobei sie der alles umfassenden Kraft und Vollmacht des Präsidenten der Kirche unterstehen. Andere Generalautoritäten erhalten nicht diese besondere geistige Gabe und Vollmacht bezüglich dessen, was sie lehren. Daraus ergibt sich eine Einschränkung der Macht und Vollmacht ihrer Worte, und diese gilt für jeden anderen Beamten und jedes andere Mitglied der Kirche, denn keiner von ihnen ist geistig als Prophet, Seher und Offenbarer ausgerüstet. Zudem hat, wie eben gezeigt, der Präsident der Kirche in dieser Hinsicht insofern eine zusätzliche besondere geistige Gabe, als er der Prophet, Seher und Offenbarer für die gesamte Kirche ist. Wie tut der Heiland einem Propheten, Seher und Offenbarer seinen Willen und seine Lehre kund? Er kann entweder einen Boten beauftragen oder es selbst übernehmen. Er kann die eigene Stimme erheben oder mit der Stimme des Heiligen Geistes sprechen und sich von Geist zu Geist mit Worten oder Gefühlen verständlich machen und so Erkenntnis vermitteln, die über das gesprochene Wort hinausgeht. Er kann sich an einzelne Knechte oder an ein Ratsgremium wenden. Ich möchte zwei Beispiele aus dem Neuen Testament anführen. Im ersten geht es um eine Offenbarung an das Oberhaupt der Kirche. Am Anfang der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Apostel Christi die Evangeliumsbotschaft nur den Juden bringen, womit sie dem Muster folgen, das Jesus vorgegeben hatte. Doch jetzt war es nach dem Plan des Herrn an der Zeit für eine Änderung. In Joppe hatte Petrus dreimal hintereinander denselben Traum. Er sah alle möglichen Tiere in einer Schale vom Himmel herabkommen, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten wurde, und ihm wurde geboten, schlachte und iss. Petrus zögerte, da zumindest einige der Tiere unter dem Gesetz des Mose als unrein angesehen wurden und er zuvor noch nie dieses Gebot verletzt hatte. Dennoch sprach die Stimme in seinem Traum zu ihm: Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht unrein. Die Bedeutung dieses Traumes erschloss sich, als bald darauf einige vom römischen Hauptmann Cornelius gesandte Männer bei der Bleibe des Petrus ankamen und ihn baten, mitzukommen, um ihren Dienstherrn zu unterweisen. Cornelius hatte eine ansehnliche Anzahl von Angehörigen und Freunden bei sich versammelt. Als Petrus sah, dass alle erwartungsvoll seiner Botschaft entgegenfieberten, sagte er: Mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Durch diese Offenbarung an Petrus änderte der Herr die bisher übliche Praxis in der Kirche und ermöglichte seinen Jüngern ein tieferes Verständnis der Lehre. So kam es, dass das Evangelium nunmehr allen Menschen verkündet wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Apostelgeschichte wird von einer ähnlichen Begebenheit berichtet. Dieses Beispiel zeigt, wie Offenbarung zu Fragen der Lehre einem Ratsgremium zuteil werden kann. Man war sich uneinig, ob die vom Gesetz des Mose geforderte Beschneidung als Gebot des Evangeliums in der Kirche Jesu Christi übernommen werden solle. Die Apostel und die Ältesten traten zusammen, um die Frage zu prüfen. Der Bericht über diese Beratungen ist sicherlich nicht vollständig. Wir können jedoch lesen, dass sich nach heftigem Streit Petrus, der dienstälteste Apostel, erhob und verkündete, was der Heilige Geist ihm bestätigt hatte. Er erinnerte die Ratsmitglieder daran, dass das Evangelium den unbeschnittenen Heiden im Haus des Cornelius verkündet worden war, die daraufhin den Heiligen Geist in gleicher Weise wie die beschnittenen jüdischen Bekehrten empfangen hatten. Gott, so Petrus, habe keinerlei Unterschied zwischen den Juden und den Heiden gemacht, denn er habe ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Anschließend ergriffen Paulus, Barnabas und wohl auch noch andere das Wort und unterstützten das, was Petrus verkündet hatte. Jakobus regte an, dass der Beschluss festgehalten und für die Kirche bindend sein solle. Darüber herrschte im Rat Einigkeit. In dem Brief, worin die Apostel ihren Beschluss öffentlich machten, heißt es: Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Oder mit anderen Worten, dieser Beschluss fußte auf göttlicher Offenbarung, die durch den Heiligen Geist ergangen war. In der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi wird auch heute noch nach dem gleichen Muster verfahren. Der Präsident der Kirche ist befugt, Lehren zu verkünden oder auszulegen, die als Offenbarung an ihn ergangen sind. Auslegungen der Schrift können ebenso durch das erweiterte Ratsgremium bestehend aus der ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der 12 Apostel erfolgen. In den Ratsgremien fließen oftmals die kanonisierten heiligen Schriften, Aussagen der Führer der Kirche und die bewährte Praxis in die Entscheidungsfindung ein. Doch am Ende geht es, ähnlich wie in der Urkirche im Neuen Testament, nicht darum, eine Übereinstimmung der Ratsmitglieder zu erzielen, sondern um Offenbarung von Gott. Diese Vorgehensweise erfordert Verstand als auch Glauben, um die Absicht und den Willen des Herrn zu erkennen. Außerdem muss man auch bedenken, dass nicht jede Aussage eines Führers der Kirche, ob aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, gleich notwendigerweise Lehre ist. Normalerweise ist eine Aussage, die von einem Führer zu einem bestimmten Anlass getroffen wird, so wohldurchdacht sie auch sein mag, seine persönliche Meinung und keine offizielle oder bindende Stellungnahme für die gesamte Kirche. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, dass ein Prophet nur dann Prophet ist, wenn er als Prophet fungiert. Präsident Clark, den ich bereits zitiert habe, sagte einmal: Zu diesem Thema passt eine kurze Geschichte, die mir mein Vater einmal erzählt hat, als ich noch klein war. Ich weiß zwar nicht, auf wen sie zurückgeht, aber sie veranschaulicht das Prinzip. Es ging um den bevorstehenden Einzug der Armee unter Johnston, der große Aufregung verursachte. Brigham Young hielt in einer Versammlung am Morgen eine kraftvolle Predigt und sagte, man müsse der herannahenden Armee die Stirn bieten, ihr Widerstand leisten und sie zurückdrängen. In der Versammlung am Nachmittag erhob er sich und sagte, dass am Morgen Brigham Young gesprochen habe, dass aber jetzt der Herr sprechen werde. Er hielt dann eine Ansprache, deren Aussage seiner Predigt vom Morgen widersprach. Die Kirche weiß durch das Zeugnis des Heiligen Geistes unter allen Mitgliedern, ob die Brüder vom Heiligen Geist bewegt werden, wenn sie ihre Ansichten darlegen. Und dieses Wissen wird zu gegebener Zeit kundgetan. Der Prophet Joseph Smith fasste die zentrale Rolle des Erlösers in unserer Lehre in dieser prägnanten Aussage zusammen. Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu. Joseph Smith gab Zeugnis, dass Jesus lebt, denn er habe ihn gesehen, ja zur rechten Hand Gottes. Und er habe die Stimme Gottes Zeugnis geben hören, dass er der einzig Gezeugte des Vaters ist. Alle, die diese Botschaft hören oder lesen, fordere ich auf, sich durch Gebet und Schriftstudium um das gleiche Zeugnis vom göttlichen Wesen, dem Sühnopfer und der Auferstehung Jesu Christi zu bemühen. Nehmen Sie seine Lehre an, indem Sie umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und sich dann ein Leben lang an die Gesetze und Bündnisse des Evangeliums Jesu Christi halten. Nun, da die Zeit des Osterfestes naht, gebe ich Ihnen Zeugnis, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes war und ist. Ja, der Messias, von dem vor alters prophezeit worden war. Er ist der Gesalbte, der in Gethsemane litt, am Kreuz starb, begraben wurde und sich wahrhaftig am dritten Tag wieder erhob. Er ist der auferstandene Herr, durch den wir alle auferstehen werden und durch den alle, die dies wollen, erlöst und in seinem himmlischen Reich erhöht werden können. Dies ist unsere Lehre. Sie untermauert alle früheren Zeugnisse über Jesus Christus und wurde für unsere Zeit erneut verkündet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seiner Botschaft beendet der Chor die Versammlung mit dem Lied Komm, du Quelle jedes Segens. Das Schlussgebet spricht dann Elder Per G. Malm von den 70ern.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, heute Morgen möchte ich über ewige Wahrheiten zu Ihnen sprechen. Wahrheiten, die unser Leben bereichern und uns sicher nach Hause führen. Überall sind die Menschen in Eile. Düsengetriebene Flugzeuge befördern ihre kostbare menschliche Fracht hinweg über ausgedehnte Kontinente und weite Ozeane, damit Geschäftstermine wahrgenommen, Verpflichtungen eingehalten, Urlaubsreisen genossen oder Angehörige besucht werden können. Auf den Straßen überall, auch auf den Autobahnen und Kraftfahrtstraßen und Schnellstraßen, bewegen sich in einem scheinbar endlosen Strom und aus unzähligen Gründen Millionen von Autos mit Millionen von Insassen, während wir Tag für Tag gehetzt unseren Beschäftigungen nachgehen. Halten wir bei diesem hektischen Lebensrhythmus je inne, um in uns zu gehen, um uns mit Wahrheiten zu befassen, die zeitlos sind? Gemessen an ewig gültigen Wahrheiten sind die meisten Alltagsfragen und Sorgen doch recht belanglos. Was soll es zum Abendessen geben? In welcher Farbe wollen wir das Wohnzimmer streichen? Sollen wir Johnny im Fußballverein anmelden? Diese und unzählige ähnliche Fragen verlieren an Bedeutung. Wenn Krisenzeiten anbrechen, wenn jemand, der uns nahesteht, Schaden nimmt, wenn Krankheit eine Familie heimsucht, in der es bisher allen gut ging, wenn die Kerze des Lebens beinahe erlischt und Dunkelheit droht. Das bündelt unsere Gedanken und es fällt uns leicht, zu unterscheiden zwischen dem, worauf es wirklich ankommt, und dem, was lediglich von geringer Bedeutung ist. Vor kurzem besuchte ich eine Frau, die seit über 2 Jahren einer lebensbedrohlichen Krankheit trotzt. Sie erzählte, dass sie vor ihrer Erkrankung zumeist den ganzen Tag damit beschäftigt war, ihr Haus blitzsauber zu halten und mit schönen Einrichtungsgegenständen auszustatten. Sie ging 2-mal die Woche zum Friseur und wendete jeden Monat Zeit und Geld auf, um ihre Kleidersammlung zu erweitern. Ihre Enkelkinder lud sie nur selten zu sich ein, denn sie war stets besorgt, dass ihre vermeintlich so kostbaren Besitztümer zerbrechen oder in anderer Weise den kleinen und unachtsamen Händen zum Opfer fallen könnten. Doch dann erhielt sie die erschreckende Nachricht, dass ihr irdisches Leben am seidenen Faden hing und ihr vielleicht nur noch wenig Zeit blieb. Wie sie sagt, war in dem Augenblick, als sie die Diagnose des Arztes hörte, mit einem Mal klar, dass sie die unbestimmte Zeit, die ihr noch blieb, ihrer Familie, ihren Freunden und dem Evangelium als Lebensmittelpunkt widmen würde. Denn dies alles war ihr am wichtigsten. Wir alle erleben in ähnlicher Weise hin und wieder Momente, in denen wir alles deutlich vor Augen haben, wenn sie auch nicht immer von solch einschneidenden Umständen begleitet sind. Wir erkennen ganz klar, worauf es wirklich ankommt im Leben und wie wir leben sollten. der Erlöser hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. In Zeiten, da der Mensch in sich geht oder aber in großer Not ist, wendet sich seine Seele himmelwärts und sehnt sich nach Antworten Gottes auf die großen Fragen des Lebens. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Was geschieht mit uns nach diesem Leben? Antworten auf diese Fragen findet man nicht in Lehrbüchern und auch nicht, wenn man im Internet nachschaut. Diese Fragen reichen über das Erdenleben hinaus. Sie erstrecken sich in die Ewigkeit. Woher kommen wir? Diese Frage kommt, ob sie ausgesprochen wird oder nicht, unausweichlich jedem Menschen in den Sinn. Der Apostel Paulus verkündete den Athenern auf dem Areopag: Wir sind von Gottes Art. Da wir wissen, dass unser physischer Körper aus unseren irdischen Eltern entstanden ist, müssen wir fragen, was Paulus damit meint. Der Herr hat erklärt, dass der Geist und der Körper die Seele des Menschen sind. Es ist also der Geist, der nach Gottes Art ist. Der Verfasser des Hebräerbriefs bezeichnet Gott als den Vater der Geister, die Geister aller Menschen, sind buchstäblich für ihn gezeugte Söhne und Töchter. Inspirierte Dichter haben bewegende Botschaften und Gedanken, die nicht auf das Irdische beschränkt sind, zu Papier gebracht, die unsere Gedanken zu diesem Thema erhellen. Wahrheit steckt in diesen Zeilen von William Wordsworth. Geboren werden ist nur ein Schlaf, ein Vergessen. Die Seele, die aufgeht mit uns, die unseres Lebens Stern, ist vor dem anderswo zu Haus gewesen und kommt daher von fern. Nicht alles sie vergessen hat, nicht gleicht sie unbeschriebenem Blatt. Nach uns ziehend Wolkenglanz und Glorienschein, von Gott wir kommen, er ist unser Heim. Der Himmel uns umgibt in Kindertagen. Eltern machen sich Gedanken über ihre Aufgabe, ihre Kinder zu belehren, anzuspornen, zu führen und ihnen Vorbild zu sein. Und während die Eltern noch nachdenken, stellen Kinder, insbesondere Jugendliche, die dringliche Frage: Wozu sind wir hier? In der Regel wird diese Frage tief im Innern gestellt und lautet eigentlich: Wozu bin ich hier? Wir sollten sehr dankbar sein, dass ein weiser Schöpfer eine Erde gestaltet und uns mit einem Schleier des Vergessens, der unsere vorangegangene Existenz bedeckt, hierher geschickt hat, damit wir eine Prüfungszeit durchlaufen, als Gelegenheit, uns zu bewähren und uns all dessen würdig zu erweisen, was Gott für uns bereitet hat. Ein wesentlicher Zweck unseres Daseins auf der Erde besteht eindeutig darin, einen Körper aus Fleisch und Gebein zu erlangen. Außerdem wurde uns Entscheidungsfreiheit geschenkt. In tausendfacher Hinsicht dürfen wir uns selbst entscheiden. Wir lernen hier durch Erfahrung, die ein strenger Schulmeister ist. Wir können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ebenso zwischen dem, was bitter ist, und dem, was süß ist. Wir entdecken, dass alles, was wir tun, Folgen nach sich zieht. Indem wir Gottes Geboten gehorchen, können wir uns ein Anrecht darauf erwerben, in das Haus einzuziehen, von dem Jesus sprach, als er verkündete: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Obwohl wir noch einen Glorienschein nach uns ziehen, wenn wir ins Erdenleben treten, geht das Leben doch unablässig weiter. Auf die Kindheit folgt die Jugend. Und ehe man sich versieht, ist man erwachsen. Die Erfahrung lehrt uns, dass wir nach dem Himmel greifen müssen, um auf unserem Weg durchs Leben Hilfe zu bekommen. Gott, unser Vater, und Jesus Christus, unser Herr, haben den Weg zur Vollkommenheit abgesteckt. Sie laden uns ein, uns an ewige Wahrheiten zu halten und vollkommen zu werden, wie sie es sind. Der Apostel Paulus hat das Leben mit einem Wettlauf verglichen. Die Hebräer, ermahnte er, wir wollen alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist. Übersehen wir bei allem Eifer aber auch nicht diesen klugen Rat aus dem Buch Kohelet. Nicht den Schnellen gehört im Wettlauf der Sieg, nicht den Tapferen der Sieg im Kampf. Vielmehr gewinnt der den Preis, der bis ans Ende ausharrt. Wenn ich an den Wettlauf, den wir im Leben austragen, denke, fällt mir ein Wettrennen aus meiner Kindheit ein. Meine Freunde und ich nahmen unsere Taschenmesser zur Hand und schnitzten damit aus weichem Weidenholz kleine Spielzeugboote. Diese bekamen jeweils ein dreieckiges Baumwolltuch als Segel. Jeder von uns sein plumpes Wasserfahrzeug für ein Wettrennen im Provo River, der eine recht starke Strömung hatte, zu Wasser ließ. Wir liefen am Flussufer entlang und beobachteten, wie die Bötchen der starken Strömung manchmal heftig durchgeschaukelt wurden, aber auch ruhig dahin glitten, sobald sie in tieferes Wasser kamen. Während eines solchen Wettrennens bemerkten wir, dass ein Boot all die anderen, es waren ja nur kleine Boote, all die anderen auf dem Weg zur festgelegten Ziellinie anführte. Plötzlich trug die Strömung es zu nah an einen großen Strudel heran und das Boot neigte sich zur Seite und kenterte. Unaufhörlich drehte es sich im Kreis herum und gelangte nicht wieder in die Hauptströmung zurück. Schließlich blieb es abrupt in all dem Treibgut, das es umgab, stecken, festgehalten vom Klammergriff wuchernder grüner Algen. Die Spielzeugboote unserer Kindheit hatten keinen Kiel, der ihnen Stabilität verliehen hätte, kein Ruder, um sie zu steuern, und auch keine Antriebskraft. Sie konnten nur flussabwärts schwimmen, den Weg des geringsten Widerstands. Anders als die Spielzeugboote sind wir mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet worden, die uns auf der Reise leiten. Wir kommen nicht in die Welt, um uns in den unruhigen Strömungen des Lebens treiben zu lassen, sondern mit Denkkraft, Vernunftbegabung und der Fähigkeit, etwas zu leisten. Der Vater im Himmel hat uns nicht auf unsere Reise durch die Ewigkeit geschickt, ohne uns die Mittel an die Hand zu geben, mit denen wir von ihm die Führung bekommen können, die uns sicher nach Hause bringt. Ich spreche vom Gebet. Ich spreche von den Einflüsterung der sanften, leisen Stimme. Und ich lasse auch nicht die heiligen Schriften außer Acht, in denen wir das Wort des Herrn und die Worte der Propheten zu unserer Verfügung haben, damit wir es über die Ziellinie schaffen können. Irgendwann, während unserer Mission hier auf der Erde, werden unsere Schritte unsicher, wird das Lächeln blasser, stellen sich Schmerz und Krankheit ein. Ja, der Sommer neigt sich schließlich dem Ende zu, der Herbst naht, der kalte Winter kündigt sich an und wir machen die Erfahrung, die wir tot nennen. Jeder nachdenkliche Mensch hat sich schon einmal die Frage gestellt, die kein besser ausgedrückt hat als vor Alters Iob. Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? So sehr wir uns auch bemühen, diese Frage zu verdrängen, sie kehrt immer zurück. Alle Menschen müssen sterben. Der Tod kommt zu den Alten, die auf schwachen Beinen stehen. Sein Ruf ergeht an diejenigen, die kaum die Hälfte ihres Lebenswegs beschritten haben. Und oft lässt er das Lachen kleiner Kinder verstummen. Doch wie geht es nach dem Tod weiter? Ist mit dem Tod alles vorbei? Robert Blatchford griff in seinem Buch »Gott und mein Nächster« energisch allgemein anerkannte christliche Überzeugungen wie Gott, Christus, Gebet und insbesondere Unsterblichkeit an. Er verkündete kühn, dass der Tod das Ende unseres Daseins sei und niemand das Gegenteil beweisen könne. Dann geschah etwas Unerwartetes. Die Mauer seiner Skepsis zerfiel plötzlich zu Staub. Er blieb ohne Schutz und Verteidigung zurück. Langsam tastete er sich zurück auf den Weg zu dem Glauben, den er verspottet und aufgegeben hatte. Was hatte diesen grundlegenden Wandel seiner Sichtweise bewirkt? Seine Frau war gestorben. Voller Kummer ging er in das Zimmer, in dem ihre sterblichen Überreste lagen. Er blickte noch einmal in das Gesicht, das er so sehr geliebt hatte. Als er aus dem Zimmer kam, sagte er zu einem Freund, »Sie ist es, und sie ist es doch nicht. Nichts ist mehr, wie es war. Etwas, was vorher da war, ist fortgenommen worden. Sie ist nicht mehr dieselbe. Was wurde fortgenommen, wenn nicht die Seele?« Später schrieb er, »Der Tod ist nicht das, was einige Menschen sich vorstellen. Es ist nur so, als gehe man in einen anderen Raum. In diesem anderen Raum finden wir die teuren Frauen und Männer und die süßen Kinder, die wir geliebt und verloren haben.« Ende des Zitats. Meine Brüder und Schwestern, wir wissen, dass der Tod nicht das Ende darstellt. Diese Wahrheit haben lebende Propheten zu allen Zeiten verkündet. Sie ist auch in unseren heiligen Schriften zu finden. Im Buch Mormon lesen wir diesbezüglich die tröstlichen Worte. Was nun den Zustand der Seele zwischen dem Tod und der Auferstehung betrifft, siehe, mir ist von einem Engel kundgetan worden, dass der Geist eines jeden Menschen, sobald er aus diesem sterblichen Leib geschieden ist, ja, der Geist eines jeden Menschen, sei er gut oder böse, zu dem Gott heimgeführt wird, der ihm das Leben gegeben hat. Und dann wird es sich begeben, der Geist derjenigen, die rechtschaffen sind, wird in einen Zustand des Glücklichseins aufgenommen, den man Paradies nennt, einen Zustand der Ruhe, einen Zustand des Friedens, wo er von all seinen Beunruhigungen und von allem Kummer und aller Sorge ausruhen wird. Ende des Zitats. Nachdem der Erlöser gekreuzigt worden war und sein Leib 3 Tage im Grab gelegen hatte, kehrte der Geist in ihn zurück. Der Stein wurde fortgerollt und der auferstandene Erlöser trat hervor, mit einem unsterblichen Körper aus Fleisch und Gebeinen versehen. Die Antwort auf Hiobs Frage, ob jemand, der gestorben ist, wieder auflebt, wurde gegeben, als Maria und andere zum Grab kamen und 2 Männer in leuchtenden Gewändern erblickten, die zu ihnen sprachen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Weil Christus das Grab bewunden hat, werden auch wir alle auferstehen. Das ist die Erlösung der Seele. Paulus schrieb, auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Wir streben nach der himmlischen Herrlichkeit, nach der zelestialen Herrlichkeit. Wir sehen uns danach, in der Gegenwart Gottes zu wohnen. Wir möchten zu einer Familie gehören, die für immer Bestand hat. Solche Segnungen verdient man sich, wenn man sich sein Leben lang abmüht, sucht, umkehrt und schließlich Erfolg hat. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Was geschieht mit uns nach diesem Leben? Diese allumfassenden Fragen müssen nicht länger unbeantwortet bleiben. Aus tiefster Seele und in aller Demut bezeuge ich, dass das, wovon ich gesprochen habe, die Wahrheit ist. Der Vater im Himmel freut sich über jeden, der seine Gebote hält. Ihm ist auch an dem Kind gelegen, das abgeirrt ist, dem säumigen Teenager, dem eigensinnigen Jugendlichen, den Eltern, die ihre Pflicht vernachlässigen. Voller Zuneigung spricht er zu ihnen, Ja zu allen. Kommt zurück. Kommt her. Kommt herein. Kommt nach Hause. Kommt zu mir. In einer Woche feiern wir Ostern. Unsere Gedanken wenden sich dem Leben des Erretters zu, seinem Tod und seiner Auferstehung. Als sein besonderer Zeuge gebe ich Ihnen Zeugnis, dass er lebt und dass er unsere glorreiche Rückkehr erwartet. Dass auch wir so zurückkehren, wir alle, dafür bete ich in seinem heiligen Namen, ja, im Namen Jesu Christi, unseres Erretters und Erlösers. Amen.
Thanks.
Our Heavenly Father,
unser Vater im Himmel,
we are so grateful,
wir sind so dankbar,
to be able to approach thee in prayer,
dass wir im Gebet zu dir kommen können.
And we do it with reverence heart.
Und das tun wir mit ehrfürchtigem Herzen. Wir sind dankbar für diese wunderbare Konferenzversammlung unter der Leitung deines Propheten Thomas S. Monson und der ersten Präsidentschaft. Wir sind dankbar, dass wir in der Gegenwart von Aposteln und Propheten sein durften und für die Erkenntnis und das Verständnis, dass sie mit besonderen Mächten ausgestattet wurden, ein Zeuge für dich zu sein und die Lehre von Christus zu verkünden. Wir sind dankbar für die Botschaften, die wir bei dieser Versammlung gehört haben, für die Lieder, und ganz besonders für die Eingebung durch den Heiligen Geist, der uns Gedanken und Gefühle an jeden Einzelnen von uns vermittelt hat. Vater, bitte hilf uns in unserer individuellen Situation, dass wir uns weiterhin bemühen, ein wahrer Jünger von dir zu sein, dass wir ein starkes Zeugnis haben, das uns Kraft in unserem Leben gibt, dass wir eine ewige Sichtweise entwickeln von allem, was uns in diesem Erdenleben begegnet. Wir beten voller Demut, dass wir in unseren Umständen als Zeuge für dich und für das Evangelium durch Wort und durch unser Beispiel dastehen können und durch überzeugende Macht, dass wir für die Rechtschaffenheit einstehen können. Wir danken dir erneut, Vater, und sagen dieses Gebet im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.